Halleluja, lobe den Herrn, meine Seele. Ich will den Herrn loben, solange ich lebe, und meinen Gott Lob singen, solange ich bin. Verlasset euch nicht auf Fürsten, sie sind Menschen, die können ja nicht helfen. Denn des Menschen Geist muss davon, und er muss wieder zur Erde werden. Dann sind verloren alle seine Pläne. Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn, seinen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles, was darin ist, der Treue hält ewiglich, der Rechtschafft denen, die Gewalt leiden, der die Hungrigen speiset. Der Herr macht die Gefangenen frei, der Herr macht die Blinden sehend, der Herr richtet auf, die niedergeschlagen sind. Der Herr liebt die Gerechten, der Herr behütet die Fremdlinge und erhält Waisen und Witwen, aber die Gottlosen führt er in die Irre. Der Herr ist König ewiglich. Dein Gott, Zion, für und für. Halleluja. Amen.
Den Predigttext für den heutigen Gottesdienst und die Predigt von Norbert Rose finden wir in 1. Johannes 5, die Verse 5 bis 12. Wer ist es aber, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist? Dieser ist es, der gekommen ist durch Wasser und Blut, Jesus Christus. Nicht im Wasser allein, sondern im Wasser und im Blut, und der Geist ist's, der das bezeugt, denn der Geist ist die Wahrheit. Denn drei sind, die das bezeugen, der Geist und das Wasser und das Blut, und die drei stimmen überein. Wenn wir der Menschen Zeugnis annehmen, so ist Gottes Zeugnis doch größer, denn das ist Gottes Zeugnis, dass er Zeugnis gegeben hat von seinem Sohn. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat dieses Zeugnis in sich. Wer Gott nicht glaubt, der macht ihn zum Lügner. Denn er glaubt nicht dem Zeugnis, das Gott gegeben hat von seinem Sohn. Und das ist das Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Ich darf Sie bitten, soweit es Ihnen möglich ist, zum Gebet und zum anschließenden Lied sich zu erheben. Geliebter Vater, und so kommen wir jetzt auch an diesem Montagmorgen zu dir, stehen vor dir und danken dir von ganzem Herzen, dass du allein es bist, der das ermöglicht hat, dass wir Leben haben in Jesus und dass dein Leben in uns Gestalt gewinnen darf, dass überhaupt Leben entstehen darf und dass wir lebensfähig werden. Und wir wollen dich bitten, dass dieser Gottesdienst dazu dient, dass wir da erstarken, dass wir in allem, was wir tun, immer mehr in deiner Spur laufen, dass wir uns loslösen von dem, was wir hören, von dem, was wir meinen, sein zu müssen, und dass wir dich anschauen und von dem Anschauen deiner in dein Bild hineingestaltet werden. Schenkst, dass Glaube und Leben eine Einheit wird und dass wir auch ein persönliches Ja dazu haben zu den Mandaten, in die du uns hineingestellt hast. Dass wir uns nicht an dem festhalten, was wir gerne wären, sondern dass wir uns froh auf das zubewegen, was du aus uns machen willst und was du uns geschenkt hast. Ich will dich bitten, dass du Norbert Rose jetzt ausstattest mit dem, was dran ist, dass du präsent bist, dass wir dich wirklich hören und erfahren dürfen und dass auch Menschen unter uns und die zuhören dich finden, die dich noch nicht kennen. Danke, dass wir in allem mit dir rechnen dürfen und dass du der Herr bist, der regiert. Amen.
Es gibt ein alttestamentliches Prinzip, das sagt, wenn man eine Sache, eine Aussage als wahr erweisen will, dann braucht es zwei, besser noch drei Zeugen. Das ist Gesetz, so steht es geschrieben. Und wenn man drei unabhängige Zeugen anbringen kann, dann erweist man eine Aussage, eine Sache als wahr. Und genau daran hält sich Johannes und nennt uns hier drei Zeugen, nämlich Wasser und Blut und Geist. Das können wir sagen, alles klar. Wir haben die drei Zeugen und das ist eindeutig, was wollen wir mehr? Ich sehe aber schon manches Lächeln, manche Fragezeichen in ihren Gesichtern, das uns bei solchen Anführungen von offensichtlich ganz wichtigen Zeugen ist einmal gar nichts klar ist, nämlich Wasser und Blut und Geist. Wie sollen wir da ein Zeugnis haben? Was sagt uns Wasser und Blut und Geist? Und wenn wir uns dann weiter fragen, was will eigentlich Johannes mit diesen Formulierungen? Das war zumindest meine Frage, sozusagen diesen Text, manchmal steht immer davor und denkt, den muss ich noch irgendwie knacken, da muss ich sehen, was soll das, was geht hier vor, dann werden wir das sehen, dass Johannes eine ganz scharfe intellektuelle Auseinandersetzung führt mit den verschiedenen Gruppierungen seiner Zeit. Da sind jüdische, da sind christliche, da sind sektiererhafte, da sind die verschiedenen gnostischen Strömungen und er muss diese Klarheit finden, nämlich die Frage, wem oder was kann man eigentlich glauben? In einer Zeit, wo es so viele verschiedene Stimmen gibt, so viele Meinungen, auch wohlbegründete Meinungen, auch sehr interessante Meinungen, auch sehr überzeugende Meinungen. Es ist ja so, dass nicht alles, was uns gesagt wird, von vornherein als Quatsch zu erkennen ist, sondern erst auf den dritten oder vierten und fünften Blick wir langsam merken, ganz so stimmt es vielleicht doch nicht, was man uns da gesagt hat. Und darum ist diese Frage so wichtig, wem oder was kann man eigentlich glauben? Warum glauben wir den einen und den anderen glauben wir ganz entschieden nicht und sagen, das glaube ich nicht. Aber wie kommen wir zu dieser Gewissheit? Das ist das, was Johannes uns hier ein wenig vorführt und wir das lernen dürfen von ihm, wie wir das beantworten können. Und das ist in unserer Zeit nicht wesentlich anders als in allen Zeiten. Da sind große Namen, da sind Philosophen, da sind Theologen, da sind Psychologen, Pädagogen, Medien, Mehrheiten, Politiker, Zeitgeist oder Zeitgeister, da sind Querdenker. Also was ganz Neues, was wir gelernt haben. Und immer wieder die Frage, sollen wir den einen glauben oder den anderen? Oder am besten können wir auch sagen, ich glaube gar nicht. Nichts mehr. Ich glaube nur noch das, was ich selber weiß und verstanden habe und der Rest kann mir gestohlen bleiben. Wem oder was kann man heute noch glauben? Wer sagt uns die Wahrheit? Also nicht nur, wer hat interessante Informationen für uns? Das ist ja was anderes, ob wir tausenderlei Informationen haben, die mehr oder weniger stimmen oder ob wir aus diesen tausend Informationen auch eine Wahrheit zusammenbasteln können oder wenigstens eine Weltsicht, wenigstens eine Erklärung, die uns ein wenig über die Zeit hinweg hilft. Und ganz wichtig die Frage, kann man dem Wort Gottes eigentlich noch glauben? Gerade in dieser Zeit, in unserer Zeit, wo dieses Wort so angefochten, so in Frage gestellt wird und ich hoffe, dass Sie das heute Morgen ein wenig verstehen können. Wenn Sie überhaupt irgendetwas glauben können, dann dem Wort Gottes. Alles andere können Sie einfach erstmal vom Tisch schieben, auch wenn manches andere auch noch wahr ist. Aber nirgends so eindeutig und klar wie in diesem Wort und so wahr. Auch die Frage, wem haben wir eigentlich geglaubt bisher? Da sind ja auch ganz verschiedene Leute. Wir haben unseren Eltern geglaubt, als wir noch Kinder waren. Die haben uns ihre Geschichten erzählt und wir haben es natürlich geglaubt. Später haben wir gemerkt, das war nicht alles so eindeutig und klar, was sie uns gesagt haben. Vielleicht. Dann haben wir unsere Sonntagsschulleiter und Lehrer und Jugendleiter gehabt und wir haben unsere Prediger, unsere Pastoren, unsere Pfarrer gehabt. Wir haben vielleicht auch irgendwas an der Bibelschule gelernt, an der Uni gelernt und was dann noch alles dazu kam. Wir haben immer irgendetwas und irgendjemandem geglaubt, aber reicht das einfach dem zu glauben, was uns Menschen gesagt haben? Sich irgendeiner Tradition, irgendeiner Prägung anzuschließen, ob katholisch, evangelisch oder pietistisch oder evangelikal oder charismatisch oder sehr, sehr streng oder eher liberal. Und jeder sagt, so wie wir es sagen, so ist es richtig und wahr. Aber was ist jetzt richtig und wahr? Und was ist, wenn sich unsere großen Vorbilder auch geirrt haben sollten? Da wird man ja irre. wenn man nur darüber nachdenkt, wenn das auch nicht alles stimmt, was sie gesagt haben, und wir dann noch einmal hören müssen, was Petrus geschrieben hat in seinem zweiten Brief, ziemlich am Anfang: Wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, sondern wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Wir haben also etwas gesehen. Und Johannes sagt das ja auch immer wieder: Wir haben etwas gesehen. Und wenn ich Sie jetzt frage, haben Sie etwas gesehen? Also nicht nur gehört und gedacht und irgendwas von anderen mitbekommen, sondern haben Sie selber eine Sicht? Haben Sie eine Sicht, die auch in Ihnen ist und die Ihnen nicht nur von anderen vermittelt worden ist? Darum geht es in diesem Abschnitt. Wer sagt uns die Wahrheit und was haben wir gesehen und was ist überhaupt die Wahrheit? Ob das, was man uns gesagt hat, wirklich stimmt? Und das muss tatsächlich, das muss einmal geklärt sein. Im Grunde haben wir auch in all dem, was wir wissen, was wir gehört haben, was wir gelernt haben, zunächst einmal lauter Informationen. Wir haben auch viel über Jesus gehört, wir haben viel gelesen, wir haben manches auch verstanden, wir haben uns an manches gewöhnt, wir haben von denen, die es uns gesagt haben, deren Tradition, heute sagt man deren Narrative, ist auch so ein komisches Wort, also diese Erzähleinheiten, diese geschlossenen Informationseinheiten, Einheiten, die wie eine Wahrheit aussehen, also deren Geschichten, deren Meinungen, deren Zeugnisse, deren Einstellungen, zum Teil einfach übernommen. Lauter Informationen, die man uns gesagt hat, aber viele Informationen sind noch keine Wahrheit. Und viel Tradition ist auch nicht Wahrheit. Auch vernünftige, logische Erkenntnis ist noch nicht die Wahrheit. Auch Wissenschaften sind keine Wahrheit. Wissenschaften sind Wissen. Wahrheit ist was anderes als Wissen. Und das Problem heute, das wir immer wieder sehen, ist, die Welt will überhaupt keine Wahrheit. Die Welt will Wissen. Die Welt will Informationen, die Welt will wissen, wie die Dinge funktionieren. Die Welt will wissen, wie kriegen wir das Ding in der Ukraine vom Tisch. Natürlich wollen wir das wissen. Wir wollen Informationen haben und wir sammeln fleißig alle möglichen Informationen. Aber Wahrheit ist das nicht. Wahrheit steht auf einem ganz anderen Blatt. Die Wahrheit, von der wir sprechen, ist viel komplexer. Sie ist sogar so komplex, dass man sie gar nicht in Worte fassen kann. Das kriegen wir nicht hin. Die Wahrheit, von der wir reden, die Wahrheit, die wir meinen, die wir manchmal auch noch suchen, die können wir nicht in Worte, in Informationen, in irgendwelche Formulierungen, in Sprache und in Argumente verpacken. Wir merken immer, ja, das sind alles Informationen, aber noch lange nicht die Wahrheit. Wenn, manche sagen sogar, es gibt gar keine Wahrheit. Und wenn es sie gäbe, dann wäre sie unaussprechlich, weil sie viel zu groß, viel zu komplex, wir können auch sagen, weil sie ewig ist. Und meine Sprache ist nicht ewig. Meine Sprache ist einfach nur, was hätte ich gesagt, blöde Sprache. Ja, sie ist auch ein bisschen unscharf, sehr unklar, sehr irreführend manchmal. Das ist unser Problem. Wir haben es mit einer ewigen Wahrheit zu tun, die wir aber nicht mit eindeutigen Worten sagen können. Jesus kann es sagen. Du bist der Heilige. Du hast ewige Worte, Worte der Ewigkeit, Worte ewigen Lebens. Da ist er der Einzige. Und wenn wir dann weiter suchen, dann werden wir sehen, auch die Propheten sagen uns noch nicht die ganze Wahrheit. Also nicht die Wahrheit im Ganzen, sondern immer nur in einem kleinen Stück. Da ist auch viel Information enthalten. Die Propheten sagen uns, was ihnen durch den Geist aufgetragen wurde. Und oft haben auch die Propheten selbst gar nicht verstanden, was sie da gesagt haben. Das ist ja verrückt. Dass sie etwas sagen mussten und davor standen und eigentlich hätten sagen können, ich weiß auch nicht, was es ist. Was das zu bedeuten hat, was daraus wird, warum ich das sagen muss. Aber durch den Geist aufgetragen, der Geist bezeugt ihnen etwas und sie müssen es sagen und verstehen es manchmal selber nicht. Mose etwa hat uns durch den Geist manch ein zentrales Zeugnis hinterlassen und aufgeschrieben, das er selber ganz sicher nicht eindeutig, vielleicht auch gar nicht verstanden hat. Zum Beispiel hat Mose nicht gewusst, dass er schon das vollkommene Evangelium formuliert hat, aufgeschrieben hat, bezeugt hat, ohne es selber zu verstehen. Bis heute gilt das immer noch, dieses Zeugnis. Durch alle Zeiten war das gültig, nämlich, dass allein der Glaube gerecht macht und nicht die Werke des Gesetzes. Wir würden Mose ja zuerst mit den Werken des Gesetzes in Verbindung bringen und sagen, Mose hat gesagt, ihr müsst euch an die Gesetze halten, dann wird man gerecht. Und vielleicht hätte Mose das selber auch so gesagt. Geschrieben hat er aber was anderes. Geschrieben hat er, dass man allein durch den Glauben gerecht wird. Und er hat es nicht gemerkt. Er hat es auch nicht ständig wiederholt. Er hat es nur geschrieben, nur geschrieben. Und dass das schon seit Abraham, also schon lange, lange vor Mose, gültig war und immer gültig blieb. Aber keiner hat es gesehen. Vielleicht kaum einer. Erst in Römer 4 taucht das wieder auf und Paulus sagt, das gilt schon seit ewigen Zeiten. Die Gerechtigkeit durch den Glauben, die viel älter ist als die Gerechtigkeit durch das Gesetz vom Sinai, ist zugleich, man höre, Bestandteil der Tora. Die Tora fängt nicht in 2. Mose 20 an, sondern 1. Mose 1. Und da steht schon geschrieben, 1. Mose 14 folgende, dass man durch den Glauben gerecht wird und nicht durch die Werke des Gesetzes. Also Bestandteil der Tora, vollgültig und wurde in der ganzen Geschichte Israels niemals aufgehoben. Mose sagt uns also etwas, was er selber in dieser Dimension nicht verstanden hat. Aber er bezeugt es durch den Geist. Der Geist bezeugt selber. Der Geist bezeugt nicht erst, wenn seine Boten, seine Apostel das verstanden haben, sondern der Geist bezeugt das selber. Schauen wir weiter bei Jesaja, was Jesaja von der Geburt Jesu in Jesaja 7 etwas schreibt oder vom Kreuzestod Jesu in Jesaja 53 oder vom Heil in Jesus und dem, was daraus folgt, Jesaja 61 und drumherum. Was hat Jesaja davon verstanden, geglaubt? Er hat es geschrieben, er hat es bezeugt durch den Heiligen Geist, vermutlich ohne wirklich zu ahnen, welche Dimensionen das einmal bekommen würde. Hesekiel, ein Prophet, der vollkommen, auch sprachlich, vollkommen überfordert war mit dem, was er da verkündigen sollte, merken wir ständig, er versucht etwas zu sagen und merkt, das kann man nicht sagen. Die Sprache kriegt das nicht hin, ob Hebräisch oder Griechisch oder Deutsch. Wir kriegen das nicht hin, das auszusagen. Jeremia, der Prophet, wider Willen, der am liebsten von vornherein alles hingeschmissen hätte und immer wieder gesagt hat, warum habe ich mich von dir überreden lassen? Und was für gewaltige Zeugnisse hat uns Jeremia hinterlassen? Was wären wir ärmer ohne diese Worte von Jeremia? Jeremia wollte aber nicht und musste doch durch den Geist. 1000 verwirrende, rätselhafte, geheimnisvolle Informationen, die alle zur Wahrheit gehören und die wir nur ansatzweise verstehen. Wir können das so umschreiben, dass Gott sich bezeugt permanent durch seinen Geist und keiner merkt's. Jedenfalls nicht zu den Zeiten, in denen es noch nicht reif war für die Wahrheit. Erst als Jesus kam, als die Zeit erfüllt war, fiel es ihnen wie Schuppen von den Augen und plötzlich sehen sie es. Und plötzlich sehen sie das Ganze. Jenseits all der Informationen fangen sie an, die Wahrheit zu sehen. Dass alles schon geschrieben war, alles schon bezeugt war, alles schon gesagt war durch den Heiligen Geist in der Heiligen Schrift. Also mit dem Kommen Jesu, mit Weihnachten und mit Karfreitag und mit Ostern und mit Himmelfahrt und mit Pfingsten, kam nicht wirklich etwas völlig Neues in diese Welt hinein, sondern es kam genau das in diese Welt hinein als eine neue Wirklichkeit, die als Wahrheit immer schon beschrieben war, immer schon geschrieben stand. Wir können das sogar noch steigern. Wenn wir den Propheten Jona einmal anschauen wollen, dann könnten wir sagen, der wollte ja sogar ans andere Ende der Welt fliehen. Er wollte lieber sterben, als seine Botschaft zu sagen. Dann musste er doch nach Ninive und muss seine Botschaft sagen. Er hat's auch getan, was er partout nicht sagen wollte, und hat mit diesem Wort das Gegenteil von dem erreicht, was er gesagt hat. Er musste Gericht verkündigen und Gnade kam. Völlig irre, ein Prophet, der nicht sagen will, was er sagen muss, und genau das Gegenteil von dem erreicht, was er gesagt hat. Da kann man als Prophet nur irre werden an solchen Dingen. Aber alles durch den Geist bezeugt. Man kann das Gegenteil vom Wort erreichen und es bleibt trotzdem beides wahr. Das Wort und das, was es tut, ist immer Wahrheit. Und das kann nur der Geist. Durch sehr sonderbare, widersprüchliche Dinge genau zum Ziel kommen, und so macht es der Geist. Wir könnten noch die ganzen Zeugnisse der Psalmen anfügen, da wären wir heute Abend noch hier. Was da alles noch geschrieben und bezeugt ist, allein durch den Geist, was davon hat denn David verstanden, was er geschrieben hat, und die anderen Psalmisten? Ich vermute, das Allerwenigste, das meiste war ihnen ein Rätsel, oder wie es heute manche sagen würden, das waren schöne Formulierungen. Aber ob er es als Wahrheit verstanden hat und als was für eine Wahrheit, ist noch eine andere Frage. Zeugnisse des Geistes. Ich hoffe, Sie können mir noch folgen und Sie wollen noch ein wenig folgen in dieser Spur. Das sind ja manche ganz sonderbare Geschichten, die hier geschrieben sind. Und es geht auch noch ein wenig weiter, denn auch Johannes der Täufer, der für Jesus eine ganz wichtige Rolle spielte, wusste eigentlich nicht so genau, was er da tat und welche Rolle er spielte. Er war ja einer der ganz großen Propheten. Jesus sagt sogar, er war der Größte unter allen, wusste aber nicht, was er da tut und warum er das tut. Als dann Jesus vor ihm stand und von ihm tatsächlich getauft werden wollte, mit den vielen anderen, die da zu ihm kamen, hat sich Johannes, der Täufer, erst einmal geweigert, hat gesagt, das kann nicht sein. Ich kann dich nicht taufen, das geht nicht. Und Jesus sagt zu ihm, du musst. Ich muss von dir getauft werden. Und Johannes hat sofort gespürt, dass irgendetwas hier nicht stimmt. Irgendwas ist da falsch. Wie soll ich, Johannes, diesen Jesus taufen? Auch wenn Jesus noch nicht offenbar war, hat Johannes das offensichtlich verstanden, dass Jesus nicht irgendwer war. Dass man Jesus auch nicht in eine Reihe stellen konnte mit all den Gestalten, die da vor ihm auftauchten, um sich taufen zu lassen. Wir können das verstehen, dass er das nicht verstanden, nicht geahnt hat, welche Dimension diese Taufe Jesu haben würde. Für Johannes hieß Taufe einfach, so wie er das kennengelernt hat bei den Essenern und Umgebung. Taufe heißt, wir tun Buße, wir kehren um, wir bekennen unsere Sünden und wir dürfen neu starten. Dürfen Vergebung haben, das tun wir dann jeden Tag, also nicht jeden Tag neu taufen, sondern die Essener, die haben es so gemacht, dass sie jeden Tag neu eine gewisse Reinigung vollzogen haben und so als geheiligt und als rein durch ihren Tag gehen konnten. Und das hat Johannes ein wenig übernommen und praktiziert, und so kamen sie zu ihm. Das war die Taufe des Johannes. Man bekennt seine Sünden, man lässt sich taufen durch Untertauchen und gilt damit als rein und als geheiligt. Nur bei Jesus ist das irgendwie nicht denkbar. Dass Jesus kommt und Buße tun sollte, sich reinigen sollte. Anders war auch, dass bei Jesus, anders als bei allen anderen, plötzlich eine Stimme vom Himmel herabkam und dann sagt Johannes, der Geist wie eine Taube sich niederließ. Also etwas völlig anderes, völlig Neues, was in diesen Augenblicken geschah. Und das hat er dann verstanden, das ist jetzt das Entscheidende, wozu ich gesandt bin. Nicht die Taufe der vielen, sondern die Taufe dieses einen. Und da kommt der Geist in dieser Gestalt einer Taube und lässt sich nieder. Und die Stimme sagt, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und wir können davon ausgehen, dass das nicht nur Johannes gehört hat, sondern dass war offensichtlich eine Stimme, die sehr, sehr deutlich zu hören war. Und jeder hat verstanden, hier passiert jetzt etwas ganz, ganz Außergewöhnliches. In diesem Augenblick kommt der Heilige Geist in einer neuen Weise auf Jesus, in einer sichtbaren Weise. Dass Jesus den Heiligen Geist auch vorher schon hatte, davon gehen wir aus. Aber dass er jetzt in einer sichtbaren, hörbaren, wahrnehmbaren Weise kommt, das ist jetzt neu. Dass also Jesus nicht Buße tun musste, dass Jesus den Heiligen Geist auch vorher schon hatte, deswegen sind die Theologen immer wieder irritiert über diesen Vorgang. Für die Gnostiker, also für die, die zur Zeit von Johannes ihr Unwesen trieben und damit allen möglichen Lehren kamen, die Gnostiker haben die Taufe Jesu vor allem so verstanden, dass durch diese Taufe der Heilige Geist auf einen Menschen kommt. Also nicht nur auf Jesus, sondern auf jeden, der sich mit Wasser im Glauben als Erwachsener taufen lässt. Im Namen Jesu. Und das irgendwie funktionieren muss. Ihr lasst euch taufen und dann kommt der Heilige Geist über euch. Ist ja bis heute die große Streitfrage. Was ist nun die richtige Taufe? Ich habe da schon kuriose Dinge erlebt bei einer Pfingstgemeinde ausgerechnet. Da war eine junge Frau, die hatte sehr, sehr lange Haare. Und natürlich, wer getauft wird, der muss durch Untertauchen getauft werden. Und diese Frau wurde getauft, aber wie das so ist bei langen Haaren, die schwimmen auf dem Wasser. Ja, die wollen einfach nicht runter. Und es gab eine riesige Diskussion in dieser Pfingstgemeinde, also ausgerechnet Pfingstgemeinde, da wundert man sich nur noch, in einer Pfingstgemeinde, ob diese Taufe nun wirklich gültig war, denn diese Frau war nicht ganz unter Wasser. Die Haare schwammen noch oben drauf. Da mögen wir drüber lachen, aber das war ernst. Das war ernst. Die haben sich darüber gestritten in der Gemeinde, ob diese Taufe gültig sei oder nicht. So kann man sich dran aufreiben. An diesem Vorgang Taufe durch was ist denn nun die richtige, die vollgültige Taufe? Das Zeugnis durch Wasser. Und damit zusammen natürlich für die Gnostiker, für bestimmte Kreise, wenn man so getauft ist, dann bekommt man auch bestimmte geistliche Gaben, dann bekommt man ganz ungewöhnliche, außergewöhnliche Gaben. Und an diesen außergewöhnlichen Gaben kann man dann den Glaubensstand des Einzelnen ablesen. Dann kann man sehen, ob der glaubt oder nicht. Dann kann man das nachvollziehen, ob jemand richtig glaubt, korrekt glaubt oder irgendwie auf einer völlig anderen Spur ist. Die Geistesfülle, die man sehen kann, das sei das Entscheidende, haben sie gesagt. Und verstehen wir, warum Johannes so deutlich sagt, wer ist es aber, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist, dieser, der gekommen ist durch Wasser. Und jetzt müssen wir das ein bisschen genauer sehen, nämlich Wasser und Blut steht hier. Und dann sagt Johannes noch einmal, durch Wasser und Blut, Jesus Christus, und dann nicht im Wasser allein, sondern im Wasser und im Blut. Ja, könnten wir sagen, dann nehmen wir halt das andere auch noch dazu. Jetzt haben wir uns taufen lassen, jetzt akzeptieren wir auch noch das Kreuz, dann haben wir's. Aber das meint Johannes nicht, sondern noch viel, viel tiefer, dass nicht nur die Taufe mit dem Heiligen Geist, sondern natürlich auch durch das Blut, das am Kreuz Jesu vergossen wurde, erst der Mensch zur Erlösung kommt. Und wenn wir das genauer anschauen, durch Wasser und Blut, dann wissen wir natürlich, dass die Taufe, die Reinigung mit Wasser, nicht eine Erfindung der Essener war oder von Johannes dem Täufer, dass er da so eine tolle Idee hatte, wir taufen jetzt mal alle. Und dann muss irgendwas Tolles passieren mit ihnen, sondern dass es eine ganz alte Zeremonie war, schon bei den Priestern im Tempel von Jerusalem. Ein Priester wurde eingesetzt durch Reinigung und Heiligung. Der musste durch Wasser und Blut hindurch. Der musste sich reinigen und das musste er jeden Morgen neu machen. Reinigen mit Wasser und durch Blut. Die vielen Opfer, die gebracht wurden, die täglichen Waschungen, die jeder Einzelne jeden Morgen für sich da tun musste. Und wenn wir diese Taufe Jesu richtig verstehen wollen, dann müssen wir diese Prozedur verstehen. Jesus musste sich taufen lassen, musste sich reinigen lassen mit diesem Wasser der Taufe. Und wo wir einen Einspruch erheben würden und sagen wollten, Jesus war doch ohne Sünde, er braucht sich auch nicht reinigen zu lassen. Taufe heißt noch etwas anderes als nur Reinigung. Taufe heißt vor allem, hier wird einer eingesetzt zu einer ganz, ganz außergewöhnlichen, besonderen Berufung. Taufe heißt, diese Waschung heißt, und Wasser und Blut, dazu zum Blut kommen wir nachher noch, die Taufe durch Wasser heißt, hier wird ein Priester eingesetzt in sein Priesteramt. Und von da an gehört der Priester dem Ewigen. Das ist Heiligung, also nicht, dass er schon 3 Meter über dem Boden schwebt, sondern dass er dem Ewigen gehört. Das ist der Vorgang der Reinigung. Und wenn wir heute Menschen taufen, dann ist das grundsätzlich nicht wesentlich anders. Nicht nur, dass da einer Buße getan hat, sondern dass da eine Lebensübereignung stattfindet. Ich gebe dir mein Leben hin. Ich überlasse dir mein Leben. Ich überlasse dir alles, was zu mir und zu meinem Leben gehört. Taufe ist keine Familienfeier. Sondern Taufe heißt Lebensübergabe. Von jetzt an soll mein Leben dir gehören. Und die Taufe von Jesus war unter diesem Aspekt natürlich etwas sehr Besonderes. Jesus, der ja zu diesem Zeitpunkt etwa 30 Jahre alt war, das kommt uns schon etwas eigenartig vor. Und wir fragen, was hat Jesus eigentlich in diesen 30 Jahren alles gemacht? Wo war er denn? Wir kriegen ja so ansatzweise so ein paar Spuren da geliefert, wo er mal kurz aufgetaucht ist, aber das ist nicht allzu viel. Wo war Jesus? Was hat er gemacht? Die Antwort, er hat in diesen Jahren Gehorsam gelernt. So sagt es uns der Hebräerbrief. Er hat in diesen Jahren gelernt. Wenn wir an Gehorsam denken, dann meinen wir, da muss einer jetzt stramm erzogen werden, um endlich mal zu tun, was ihm gesagt worden ist. Das ist bei Jesus anders. Gehorsam heißt ja, ich habe gelernt zu hören. Ich habe die Gabe, ich habe die Fähigkeit, die Stimme des Vaters im Himmel zu hören. Und so hat Jesus gelernt, so sagt der Hebräerbrief, auf die Stimme des Vaters zu hören. Er hat gehorsam gelernt bis zum Tod am Kreuz. Und möglicherweise hat Jesus auch dafür diese 30 Jahre gebraucht, um sich auf diesen unglaublichen, unaussprechlichen Weg vorzubereiten. Diesen Gehorsam zu lernen, zu sagen, ja, Vater, ich gehe diesen Weg bis zum Tod am Kreuz. Das macht man. Auch Jesus macht das nicht einfach so. Wir sehen sein Ringen in diesen Fragen. Aber er hat den Gehorsam gelernt, in dieser langen Zeit, um diesen Weg zu gehen. Das ist etwas ganz Wichtiges, dass Jesus nun sagt, mein Leben und alles gehört nun dir. Und er steht nun vor Johannes, dem Täufer, und will von ihm getauft werden, obwohl er ohne Sünde war und die Taufe eigentlich nicht nötig gehabt hätte. Und trotzdem musste es so sein. Denn in dieser Taufe liegt das, wir könnten sagen, das Startsignal, die Einsetzung Jesu als was? Das ist eine spannende Frage. Als was wurde Jesus nun eingesetzt? Er wurde eingesetzt natürlich als Christus. Mit der Taufe gilt nun, ab jetzt stehe ich dir, meinem ewigen Vater, zur Verfügung für den Weg, den du vor Grundlegung der Welt bereits beschlossen hast, dass ich zum Christus, zum Messias, zum Heiland, zum Erlöser, zum Lamm Gottes, zum König, zum Vollender werde. Über das Kreuz hinweg. Und das braucht eine Entscheidung, das braucht einen Start, das braucht eine Einsetzung. Von nun an gehe ich den Weg, zu dem ich von Grundlegung der Welt an berufen und gesandt bin. Und wenn wir das jetzt sehen, dass diese Reinigungszeremonie eigentlich eine Priesterweihe war, vor allem eine Weihe, die auch eine Einsetzung, eine besondere Einsetzung in das hohe Priesteramt Aarons war. Also nicht irgendein Priester, dass man jetzt sagen könnte, ja, jetzt haben wir da noch einen Priester, jetzt ist Jesus auch irgendwie Priester, sondern dass Jesus hier als ein hoher Priester eingesetzt wird. Und dann passiert etwas ganz Verrücktes, dass nämlich Johannes der Täufer Jesus tauft, ohne zu wissen, was er da macht. Er setzt Jesus in das Amt des hohen Priesters ein. Wenn Sie das Johannesevangelium verfolgen, dann merken Sie, dass da viele, viele, viele kleine Anspielungen sind an diesen Vorgang. Keiner hat's gemerkt. Und genau das geschieht vor aller Augen. Der Geist bezeugt, dass Jesus gekommen ist durch Wasser und Blut. Hier zunächst noch durch Wasser. Und Johannes der Täufer selbst weiß das nicht. Johannes 1, da schreibt Johannes, der Evangelist, später über den Täufer: Ich sah den Geist, wie er herabfuhr wie eine Taube und blieb auf ihm, aber ich kannte ihn nicht. Also auf gut Deutsch, ich wusste nicht, was das Ganze zu bedeuten hat. Aber der mich sandte zu taufen mit Wasser, der sprach zu mir: Auf wen du siehst den Geist herabfahren und auf ihm bleiben, der ist's, der mit dem Heiligen Geist tauft. Und ich habe es gesehen und bezeugt, dieser ist Gottes Sohn. So viel hat er verstanden. Und als nächstes geht Jesus hin, beruft sich ein paar Jünger. Was macht er dann? Dann räumt er den Tempel auf. Das hat mich lange Zeit irritiert, weil ich dachte, der hat doch Wichtigeres zu tun. Jetzt fängt er an und tobt da durch den Tempel und schmeißt die Tische um und scheucht die Viecher raus und die Händler. Was soll das, dass er jetzt in den Tempel geht und so etwas belanglos oder Merkwürdiges tut? Ein wenig aggressiv und plump wird uns das immer beschrieben, diese Szene, wie er da durch den Tempel geht, als wäre er irgendwie ausgerastet. Natürlich nicht. Sondern, das kann man hier sehen, der hohe Priester reinigt sich seinen Tempel. Der hohe Priester reinigt das Haus Gottes. Der Hausherr reinigt sein Haus, denn das Passafest der Juden ist nahe. Und da geht er jetzt hinein und räumt da auf, wie jeder Hausvater, der sein Haus vor dem Passafest reinigen muss. Und zwar eigenhändig. Genau das macht Jesus. Als erstes nach seiner Taufe, nachdem er da die paar Hansel berufen hat, so ein paar Hilfspriester schon mal an Land gezogen hat, da kommen wir später auch noch einmal drauf, das können wir jetzt nachvollziehen, warum das so wichtig ist. Warum macht er das? Weil er das kann und weil er das darf. Und weil er das muss, weil das seine Aufgabe ist. Sie haben sich verstanden, sie haben es zwar gesehen und sich gewundert, aber verstanden hat es eigentlich noch keiner. Da kommt dann ein zweiter Einspruch, nämlich eigentlich geht das nicht, dass irgendein Johannes der Täufer irgendeinen Jesus zum hohen Priester weiht. Und da müssen wir doch sehen, er kann. Johannes der Täufer, Sohn des Zacharias, Nachkomme von Aaron aus der Linie des Abija. Er stammt aus der Linie des Aaron, des hohen Priesters. Und Johannes kann einen Priester weihen. Verrückt. Johannes darf diesen Priester Jesus weihen, obwohl es ihm vielleicht nicht so bewusst war, was er da tat. Und Jesus sagt später von Johannes, darum ist er mehr als alle Propheten. Er ist's, von dem geschrieben steht: Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg vor dir her bereiten soll. Ich sage euch, dass unter denen, die von einer Frau geboren sind, keiner größer ist als Johannes. Und dann kommt noch ein kleiner Nachsatz: Der aber der Kleinste ist im Reich Gottes, ist größer als er. Da schlagen jetzt alle Sicherungen durch eigentlich. Rational ist das fast nicht mehr zu begreifen. Der dritte Einspruch: Johannes mag vielleicht einen Priester weihen können, aber Johannes kann nicht Jesus zum hohen Priester machen. Das geht nun gar nicht. Und jedes Kind in Israel hätte ihm das sofort sagen können, dass das nicht geht. Denn Jesus stammte nicht von Aaron ab, auch nicht von Levi, sondern Jesus stammte von Juda ab. Und von Juda kommen keine Priester. Es geht nicht. Nur von Aaron und nur von Levi kommen Priester, aber nicht von Juda. Geht gar nicht. Und der Hebräerbrief sagt später, einen weiteren hohen Priester brauchte es auch gar nicht. War auch gar nicht gesucht, gar nicht gefragt, gar nicht gemeint. Da heißt es, ein anderer hoher Priester wird gebraucht, nämlich ein größerer hoher Priester. Ein größerer hoher Priester. Aber wo ist denn ein größerer hoher Priester als Aaron? Wir haben doch keinen. Da kann man auch nicht irgendjemanden irgendwo vorziehen und sagen, das ist nun der neue hohe Priester, der ist größer als Aaron. Das funktioniert nicht. Jedes Kind weiß, das hätte es in der Luft zerrissen. Da sagt der Hebräerbrief, es steht doch geschrieben. Ihr habt's doch alles schon. Ihr müsst nur lesen, ihr müsst nur sehen, ihr müsst nur glauben, was da steht in der Tora. Da haben wir den hohen Priester, den einen, nach der Ordnung Melchisedeks. Melchisedek? Was soll der da jetzt? Ich muss Ihnen das gestehen, ich bin vor Jahren, ganz am Anfang, als ich Pastor war, mal gefragt worden in einer Bibelstunde, was ist eigentlich unter dieser Ordnung Melchisedeks zu verstehen? Und ich weiß, da habe ich rumgestammelt und wusste auch nicht so richtig und habe noch nie drüber nachgedacht, hat auch nie etwas drüber gehört, aber irgendwie schien da ja was dran zu sein, aber ich wusste es auch nicht. Was ist mit diesem Melchisedek in 1. Mose 14? Noch einmal. Die Tora, also das Gesetz, beginnt in 2. Mose 20, aber in 1. Mose 14 ist schon von diesem Melchisedek die Rede. Der vierte Einspruch, Melchisedek war ein heidnischer Hohepriester. Der kann kein Hohepriester Israels sein. Woher der kam? Ist rätselhaft, kam von irgendwoher ohne Vater, ohne Mutter, verschwand auch gleich wieder, niemand weiß, wo er geblieben ist, irgendwie im Nebel. Ganz sonderbar, ja, wir erinnern uns an die Himmelfahrt, der Nebel, die Wolke. Ob das jetzt so war, kann ich nicht sagen, aber wir können uns das so ausmalen, er verschwand wieder. Nach der Tora, nach unserem Verständnis, kann ein Melchisedek nicht hoher Priester in Israel sein. Und wenn wir noch einmal genau hinsehen, in 1. Mose 14, wie Melchisedek Abraham segnet, er hat ja nicht irgendjemanden gesegnet, nicht irgendeinen Heiden, sondern er hat Abraham, den Stammvater Israels, gesegnet. Und alles, was jetzt mit Abraham geschieht, geschieht durch Melchisedek. Ganz eindeutig, dass in Abraham sogar schon Israel den gesamten Zehnten abgeliefert hat. Da muss man erst mal drauf kommen. 1. Mose 14, Melchisedek sagt, gesegnet seist du, Abraham, vom höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gelobt sei Gott, der Höchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Ganz genial. Und wenn Sie diese Geschichte von Melchisedek für irgendeine graue Vorzeitgeschichte vor Israel gehalten haben, dann müssen wir sehen, 1. Mose 14 ist Tora, ist auch Wort Gottes. 1. Mose 14 gehört dazu und 1. Mose 14 bezeugt diesen Priester Melchisedek als einen Priester Gottes des Allerhöchsten. Der Geist selbst bezeugt Melchisedek als einen hohen Priester aus der Ewigkeit, aber noch viel mehr, einen hohen Priester für den ganzen Kosmos. Merken Sie, dass das was anderes ist, eine andere Qualität, ein hoher Priester für die ganze Welt, Melchisedek, hoher Priester der ganzen Geschichte und er war der erste hohe Priester der ganzen Geschichte, der erste große hohe Priester des Gottes Abrahams, Isaaks und Jakobs. Nicht Aaron. Aaron war wichtig, gar keine Frage, aber Melchisedek ist viel, viel, viel größer und wichtiger. Und auf diesem Hintergrund müssen oder dürfen wir auch Johannes 3, Vers 16 noch einmal anschauen, wenn es heißt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, den Kosmos geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Warum hat denn nur Johannes diesen Satz und Matthäus und Markus und Lukas nicht? Weil das in diese Linie hineingespürt, er hat die Welt geliebt, nicht nur Israel. Und dafür muss er eingesetzt werden, durch diese Taufe. Und davon schreibt Johannes so ausführlich, so sehr geliebt, könnten wir betonen. Oder wir können betonen, die Welt ist so geliebt, dass er diesen eingeborenen Sohn dafür eingesetzt hat. Und das geschieht vor unseren Augen. Der hohe priesterliche Johannes, der Täufer, nach der Ordnung Aarons, setzt hier in der Taufe am Jordan den viel höheren hohen Priester nach der Ordnung Melchisedeks ein. Und zwar ganz stramm nach der Ordnung der Tora. Auch nach der Ordnung des Gesetzes. Also nach der Ordnung der Priestergebote. Aber vor allem nach dieser Ordnung, die wir in 1. Mose 14 folgende sehen können. Und dieser andere höhere hohe Priester, Jesus, nach der Ordnung Melchisedeks tut, was kein anderer hoher Priester nach der Ordnung Aarons tun kann. Und dann werden aus den Jüngern Jesu Priester. Aus den Nachfolgern Jesu werden Priester. Wieder wird ein Einspruch kommen, das geht eigentlich nicht. Und die Apostel sagen, das geht. Wenn wir etwa nachsehen, Johannes schreibt das viel später in Offenbarung 1, er hat uns geliebt und erlöst mit seinem Blut und hat uns zu Königen und Priestern gemacht mit seinem Blut. Der hohe Priester macht seine Jünger zu Priestern. Wasser und Blut spielen dabei eine ganz zentrale Rolle. Johannes 13, die Fußwaschung der Jünger, was soll das? Ganz kurz vom Gang ans Kreuz wäscht er ihnen noch die Füße und der Papst macht es ja auch einmal im Jahr heute, so als Zeichen, einmal Füße waschen für jeden, der kommen will. Nein, die werden schon ausgewählt. Und die haben sich die Füße auch vorher schon gewaschen, die da ausgewählt wurden. Aber diese Funktion, er wäscht seinen Jüngern die Füße, warum? Sie werden gereinigt, sie werden geheiligt, eingesetzt zu Königen und Priestern. Sie können dann noch 1. Petrus 2 lesen, wo das noch einmal formuliert wird von dieser königlichen Priesterschaft. Aber vor allem Hebräer 7 bis 10, und wenn Sie Zeit haben dazu, lesen Sie es nochmal. Hebräer 7 bis 10 beschreibt das als ein gigantisches Zeugnis über diesen Jesus, über diesen hohen Priester. Und was wir dort lesen können, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, bezeugt wird durch Wasser und Blut und Geist. Und da haben manche ganz Schlaue schon damals gesagt, das mit dem Blut, das lassen wir mal einfach weg. Das kann sowieso keiner verstehen, das ist unangenehm, das kann man keinem Menschen zumuten, das mit dem Blut ist Unsinn, das streichen wir. Wichtig ist, ihr seid getauft, ihr habt den Heiligen Geist empfangen, ihr habt besondere Gaben empfangen und darin lebt ihr jetzt und jetzt könnt ihr euren Weg gehen. Das Blut brauchen wir nicht. Merken wir, wie nah wir wieder dran sind? Dass wir gerne sagen, ja, durch Wasser, durch die Taufe, möglichst als Erwachsene und durch den Geist. Aber das Blut, das lassen wir mal. Machen wir einen großen Bogen drumherum. Nehmen Sie das Blut Jesu weg und Ihre Erlösung ist futsch. Nehmen Sie das Blut Jesu weg und Ihre ganze Vergebung ist dahin. Und die ganze Schuld Ihres Lebens, ob die ganz klein oder riesengroß ist, ist alles wieder da. Ohne das Blut Jesu werden Sünder nicht zu Nachfolgern Jesu. Ohne das Blut Jesu hat keiner von uns eine priesterliche Funktion. Durch das Blut Jesu haben wir alles und haben wir es ganz und sind nun eine königliche Priesterschaft, auserwählt, berufen für eine ganz besondere Aufgabe und Funktion. Und nur durch das Wasser und Blut Jesu können wir Gewissheit, können wir Glauben haben. Ohne das haben wir nichts. Nur durch dieses Zeugnis, durch Wasser und Blut und durch den Geist, der permanent ihn bezeugt, von 1. Mose 14 an, Auch wenn es keiner gesehen, keiner gemerkt, keiner verstanden hat, der Geist bezeugt permanent, dass das alles genauso gedacht und geplant und vorgesehen war, nach seinem Ratschluss, durch den Geist, durch Wasser und durch Blut. Und wer glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in diesem Sinne der Sohn, der Gesandte, der Christus, der König, der Erlöser, der hohe Priester nach der Ordnung Melchisedeks, wer das glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der überwindet die Welt. Der überwindet die Welt. Nicht, weil andere uns gesagt haben, du musst die Welt überwinden, jetzt mach doch mal was. Sondern wenn Jesus in uns lebendig ist, dann überwinden wir die Welt. Wer glaubt, dass Jesus gekommen ist durch Wasser und Blut, als hoher Priester für diese ganze verfluchte Welt, als Lamm Gottes für die Schuld der Welt, der überwindet die Welt. Das ist der Sieg, der die Welt überwindet. Und der Geist hat das von 1. Mose 14 an permanent bezeugt. Durch die Tora, durch das Gesetz, durch die Priesterordnung, durch die Psalmen, könnten Psalm 2, Psalm 22, Psalm 110 lesen und noch viele dazwischen drin. Durch die Propheten, durch den Apostel Johannes, durch 1. Petrus 1 und 2, können Sie alles nochmal lesen, wenn Sie es merken können. Durch den Hebräerbrief natürlich und durch Paulus. Die ganze Schrift offenbart uns das Geheimnis Jesu, den hohen Priester, nach der Ordnung Melchisedeks, dem Lamm Gottes, dem König, dem Messias, dem Sohn Gottes, dem Erlöser der ganzen Welt. Und da haben wir alles. Und wir haben es nicht erst seit Paulus. Wir haben es in der ganzen Schrift. Und Paulus kann nichts anderes sagen. Und Petrus und Johannes als das, was geschrieben steht. 1. Korinther 2, auch ich, liebe Brüder, als ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten und hoher Weisheit, euch das Geheimnis Gottes zu verkündigen, denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten, durch Wasser und Geist. Und dann sehen wir, wie der Geist durch die Jahrhunderte hindurch immer gegenwärtig war. Immer vor Augen, immer wirksam. Jetzt steht die Wahrheit plötzlich, hoffe ich zumindest, in großer Klarheit vor uns. Die Wahrheit um Jesus. Dass die Wahrheit plötzlich sehr, sehr eindeutig ist, wo sie vorher sehr, sehr eigenartig, sehr, sehr diffus, sehr ungreifbar war. Jetzt steht er da. Von Anfang an bezeugt durch den Geist und durch Wasser und durch Blut. Und die ganze Schrift bezeugt das durch alle Zeiten hindurch. Und wenn wir noch einmal fragen, wem sollen wir denn glauben in dieser Zeit? Dann sagt der Apostel Johannes weiter, wir glauben doch auch sonst alles Mögliche. Wir glauben auch allen Quatsch. Also nicht nur die anderen tun das, auch wir tun das. Gucken Sie mal, worauf Sie alles reinfallen. Was wir alles glauben, weil uns irgendjemand was erzählt. Wir fallen auf fast jedes Gerücht herein. Irgendjemand trägt uns etwas zu und wir glauben das erstmal. Das ist ein Risiko. Wir glauben dem Internet, wir glauben den Medien, wir glauben den Wissenschaften, wir glauben den Umfragen, wir glauben den Mehrheiten, wir glauben denen, die lauter sind als die anderen, wir glauben denen, die rhetorisch irgendwie beeindruckend auf uns einreden, wir glauben dauernd irgendwelchen Gestalten, wir glauben sogar Influencern. Stellen Sie sich das mal vor, wem wir alles glauben, irgendwelchen Querdenkern glauben wir. Eigentlich müssen wir sagen, das darf gar nicht wahr sein, was man alles so glaubt, auch im Umfeld der Gemeinde Jesu. Wem oder was wir alles glauben, dass wir es nicht falsch verstehen, natürlich gibt es ganz, ganz vieles, was da auch wahr ist. Wir müssen ja nicht sagen, es ist alles falsch. Und trotzdem noch einmal sehen, was glauben wir alles? Was ist die Wahrheit in unserem Leben? Und Johannes sagt, das ist auch in Ordnung, dass wir auch Menschen glauben, wenn sie uns etwas sagen. Sonst würden wir komplett durchdrehen, jeden Tag neu, wenn wir nichts mehr glauben könnten. Aber wir dürfen dabei nicht übersehen, dass das Zeugnis Gottes durch Wasser und Blut und Geist größer, wichtiger, gewaltiger ist als all diese Meinungen und Informationen und Narrative oder wie Sie das auch sonst nennen wollen, dass das Zeugnis Gottes immer größer ist. Vielleicht manchmal zu groß ist für uns, um es zu verstehen, aber das Größte, was der Heilige Geist unter uns und an uns tut, er leitet uns in alle Wahrheit. Und das macht nur er. Und es ist der Ewige, der uns in die Wahrheit leitet und uns das bezeugt durch Wasser und durch Blut und durch Geist. Er schließt uns die Ewigkeit auf und er verbindet uns mit der Ewigkeit und er verbindet sich mit uns. Jetzt weiß ich nicht nur etwas über den Sohn, sondern Johannes sagt, jetzt habe ich den Sohn, jetzt habe ich ihn in mir. Jetzt lebe ich mit ihm und er in mir. Und der Sohn ist das einzige vollgültige Zeugnis Gottes in Wasser und Blut und Geist. Und jetzt haben wir das Ganze. Ein anderes Zeugnis kriegen sie nicht. Gibt es nicht. Eine andere Wahrheit brauchen wir nicht, wollen wir nicht. Aber diese Wahrheit, die dürfen wir festhalten, diese Wahrheit bewahren wir, diese halten wir fest. Typische Johannesformulierung, immer wieder, haltet's fest, bleibt darin, bewahre diese Wahrheit. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Und wenn sie das nicht glauben, wenn sie allen anderen glauben, nur ihm nicht, sagt Johannes, dann macht ihr Gott zum Lügner. Wenn ich alles glaube, aber das, was wir nur ansatzweise gestreift haben heute Morgen, dann machen wir ihn zum Lügner. Das können wir nicht wollen. Das können wir nicht wollen. Das wäre die Konsequenz. Haben wir jetzt irgendetwas bewiesen damit? Nein, gar nichts. War nicht meine Absicht. Wollte gar nichts beweisen. Wir haben vielleicht etwas gesehen. Gesehen von der Herrlichkeit Gottes. Und wir bezeugen das, was wir gesehen haben. Wir bezeugen das, was uns vorher bezeugt wurde durch Wasser, durch Blut und Geist. Mehr wollen wir gar nicht, als immer von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Jesus, der Gekreuzigte. Mehr braucht es nicht. Die Welt braucht das. Die Welt braucht das, dass er in uns ist, dass er durch uns handelt, dass er sich selbst durch uns bezeugt, selbst dann, wenn wir manches gar nicht begreifen und trotzdem einfach sagen, was wir gesehen, gehört, geglaubt haben. Wir wollen miteinander beten. Wenn ich dich nur habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn ich gleich Leib und Seele verliere, so bist du doch Gott allezeit meines Herzens Trost und mein Teil. Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Und wenn wir das vor Augen haben, was du getan hast und noch tust, dann können wir immer nur staunen über dieses gigantische Zeugnis und Bekenntnis, das wir in deinem Wort vor uns haben und wollen uns daran halten. An das, was auch in unserem Leben geschehen ist, dass wir durch Wasser getauft sind, dass wir zu dir gehören, dass wir unser Leben dir hingeben durften, dir zum Eigentum überlassen haben, dass du uns durch dein Blut wirklich und vollkommen erlöst und frei gemacht hast von aller Schuld, von allen Bindungen. Auch wenn manches noch an uns hängt, sind wir vor dir komplett frei. Dass wir von deinem Geist erfüllt sind, mit deinem Geist versiegelt sein dürfen und du in uns lebst. Dass wir eine königliche Priesterschaft sein dürfen. Ja, was sind das gewaltige und große Dinge? Und wie schwach ist das erkennbar in unserem Leben? Da dass wir dir nur immer wieder neu sagen können, Herr, nimm doch noch einmal und immer wieder dieses Leben, jeden Tag neu, und lass uns zu solchen Gestalten werden, die du dir erwählt hast, mit denen du einen Weg gehen willst, für die du einen Weg hast und große Gedanken. Danke, dass du so mit uns gehst und dass wir dir gehören dürfen. Dir gehorchen, dir folgen, dich sehen, dir glauben. Gelobt seist du. Und in deinem Namen beten wir gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.